Arzt. Habt ihr gemerkt, Krankenschwestern kommen gar nicht vor? Zweitens, wir haben gerade ein Lied gesungen, wo es darum geht, dass alles irgendwie darauf hinausläuft, dass Gott alles in allem ist, dass wir eine Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und die Begründung in diesem Lied ist, dass Sein die Herrlichkeit ist. Also das Wort, was im Englischen mit Glory drin stand und was die Lateiner Doxa nennen und was die Hebräer Shekinah nennen. Wir haben mal letztes Jahr in der Gemeindefreizeit eine ganze Woche uns mit diesem ganzen Ding beschäftigt. Also nur mal so ein Tipp für alle diejenigen, die sagen, diese Predigt läuft an mir vorbei. Dann macht euch doch eine kurze Notiz und guckt mal zu Hause mit einem Online-Bibellexikon einfach mal den Begriff Herrlichkeit durch. Ich finde, es ist eines dieser Dinge, die richtig das Herz berühren können, wenn man anfängt, sich mit dem zu beschäftigen, was da passiert, was das heißt, wenn Gottes Herrlichkeit zum Beispiel in Jesus Mensch wird und so weiter und so fort. Okay. Also, dieses Theaterstück gerade eben zeigt die Grenzen von vielen Konzepten. Denn tun kann man hier eigentlich nicht mehr viel. Jemand, der so niedergemobbt wird wie hier, da kann man nur sagen, nimm deine Beine in die Hand und wir helfen dir rauszurennen, wo und wie und wann auch immer es geht. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, wir hatten erst einen Jungen in der 5. und 6. Klasse, den nannten wir Fetti. Das war der Name, den er aus seiner Grundschule mitgebracht hatte. Und dann gab es Zwillinge, die in unsere Klasse kamen durch Sitzenbleiben, die aus sozial sehr schwierigem Hintergrund kamen. Und die haben wir eigentlich gar nicht genannt, weil es nicht nötig war, die anzusprechen. Das war so die Realität in meiner Mittelstufenzeit, also so von 5. bis 10. Klasse. Irgendwann dann so in der 11. Klasse hat sich das in Kurse aufgelöst und dann war das alles nicht mehr so das Thema. Offensichtlich gibt es irgendwie in der menschlichen Rasse das tiefe Bedürfnis, nicht das Beste aus sich rauszuholen gegenüber anderen. Offensichtlich gibt es in uns ein gewaltiges Potenzial, die Dinge nicht annähernd optimal zu machen. Und offensichtlich leben wir in einem Umfeld, das uns auch nicht immer zulächelt. Es ist ja nicht so, dass alle Kollegen, die wir haben, alle Mitarbeiter, alle Leute, denen wir Anweisungen geben, alle Leute, die uns Anweisungen geben, dass das alles nette, hochkompetente, von Herzen zugewandte und so weiter Leute sind. So ist das ja nicht. Also wie mit all dem umgehen? Ich möchte mit euch einen Abschnitt aus 1. Korinther 13 anschauen und fangen erst mit dem, also sozusagen Teil B an, bevor ich dann nochmal in den Teil A richtig reingehe. Ab Vers 4 heißt es, die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles trägt sie mit großer Geduld. Also wenn das die Definition von Liebe ist, dann habe ich davon wenig. Dann habe ich davon richtig wenig. Wenn das sozusagen der Teststreifen ist, der in mein Leben reingehalten wird, dann reichen schon 6 Kilometer Autofahren in Hamburg, um zu sagen, dass ich das nicht besitze. Dann reichen schon 1/2 Stunde E-Mails bearbeiten, um zu wissen, dass ich das nicht besitze. Dann reicht es schon, 3 Seiten eines normalen theologischen Buches zu lesen, um zu wissen, dass ich das nicht besitze. Dieser Text hat seinen Platz mitten in der Bibel. 1. Korinther 13. Die Korinther sind eine kleine Gemeinde, verhältnismäßig frisch gegründet in Griechenland. Paulus hat sie gegründet, er schreibt an diese Gemeinde in Korinth, eine kleine Truppe, wahrscheinlich wesentlich kleiner als die, die jetzt hier sitzt. Und Paulus ist über diese Gemeinde absolut fassungslos, wie sie miteinander umgehen. Also kurz vorher redet er über ihr Abendmahl und sagt in eurem Abendmahl, das ist ja, ne, die einen fressen sich satt und die anderen hungern. Und so kann man kein Abendmahl feiern. Und dann wird er sehr barsch und sagt, ne, ihr esst und trinkt euch selber zum Gericht. Ne, ihr verurteilt euch selber durch euer Verhalten. In dieser Gemeinde gibt es trotz der Kleinheit, vielleicht ist das auch einer der Gründe für die Kleinheit, Parteiung. Also es gibt die, die zu Jonathan gehören und es gibt die, die zu Sven gehören. Andere wiederum halten sich an Kerstin. Und dann gibt es die fromme Fraktion, die gehört zu Jesus. Und diese vier, die beschmeißen sich mit Bibeln und mit guten Argumenten und mit viel Liebe. Das ist die Situation in Korinth. Das ist die Situation, die Paulus vorfindet. Und wenn man ein Bild von der korinthischen Gemeinde malt mit allem, was da in Korinth passiert, dann würde ich sagen, als einer, der zuständig ist für so ein paar Gemeinden im norddeutschen Raum, die seelsorgerlich zu begleiten, wir sollten zugucken, dass wir diese Gemeinde möglichst bald schließen. Einfach um Schaden abzuwenden vom Reich Gottes, Schaden abzuwenden von Gottes Ruf, Schaden abzuwenden von Menschen, die durch diese Gemeinde zu Schaden kommen. Paulus geht einen anderen Weg. Paulus geht erstens wie ein Dampfhammer mit dieser Gemeinde um. Er sagt ihnen knallhart ins Gesicht, wo er die Probleme sieht. Das tut er in großer Deutlichkeit. Und er malt ihnen ein Bild. Er malt ihnen ein Bild von Gott. Denn Johannes sagt in seinem Brief, 1. Johannes, Gott ist Liebe. Also wenn wir so einen Text lesen, wie wir ihn gerade gehört haben, dann reden wir auch über Gott. Ich lese diesen Text nochmal so, als wenn statt Liebe hier Gott stehen würde. Gott ist geduldig und gütig. Gott eifert nicht für den eigenen Standpunkt, er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Gott nimmt sich keine Freiheiten heraus, er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Er ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern er freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Gott gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft er für andere. Alles erträgt er mit großer Geduld. Der erste Schritt, um zu sagen, Liebe macht alles leichter, glaube ich, der erste Schritt ist zu begreifen, dass es Liebe nicht nur gibt als Produkt dessen, was ich tue. Als Produkt meiner Anstrengung. Als Ergebnis von meinem Tun und Machen. Sondern ich glaube, der erste Schritt ist zu begreifen, dass Liebe etwas ist, was außerhalb von mir existiert. Wenn ihr so wollt, ein eigenständiges Wesen. Eine Person. Liebe ist jemand und nicht nur etwas. Kinder haben ja manchmal so imaginäre Freunde, irgendwelche Wesen, mit denen sie irgendwie den Alltag bewältigen. Und manche Kinder haben einen Alltag zu bewältigen, den ich nicht schaffen würde. Ich glaube, es ist absolut legitim für jeden von uns zu sagen, es gibt Liebe an unserer Seite. Es gibt jemand an unserer Seite. Liebe, pure, reine, unverfälschte, kraftvolle Liebe. Es gibt jemand an unserer Seite. Ich glaube, dass das nicht irgendwie so ein komisches Gedankenexperiment ist, sondern ich glaube, dass das eine Realität ist, die unseren Blick enorm verändert. Enorm verändert. Gott gibt Menschen nicht auf. Gott erträgt, Gott duldet, Gott freut sich mit der Wahrheit, wie das Luther formuliert. Gott geht Wege mit. Gott geht mit uns in Situationen hinein. Und natürlich ist das so, dass dieses Gott mit uns auch ein Gott in uns ist. Dort, wo wir Christen sind, dort, wo wir unser Leben Gott anvertraut haben, hat ja etwas Grundsätzliches stattgefunden. Gott hat in uns Wohnung genommen. Gott hat in uns einen Haustürschlüssel und er nutzt ihn reichlich. Gott bewegt sich in uns. Und das ist, glaube ich, nur ein kleiner Schritt von dem zu sagen, ich gehe durch diese Welt und Gottes Liebe geht neben mir, hin da zu sagen, Gottes Liebe bewegt sich in mir. Es gibt etwas in mir, etwas von Gott hineingepflanztes, das neidet nicht. Das neidet nicht. Das kann sich hemmungslos freuen an dem Guten, das andere Menschen haben. Ohne Abstriche. Es gibt etwas in mir, das ist geduldig und gütig. Etwas in mir eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Und jetzt könnte ich das alles hier durchgehen. Etwas in mir nimmt sich nicht alle Freiheiten heraus. Jemand in mir, Gott in mir. Und es ist eins der Angebote, die Gott uns macht, zu sagen, beweg dich in mir. Sei in mir, bleib in mir. Lebe mit mir, lebe durch mich. Paulus formuliert das mal einmal sehr krass, indem er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das würden wir uns ja so wünschen, dass wir das so hinkriegen. Die Realität ist ein ständiges Darumringen. Die Realität ist ein ständiges sich in das wieder reinbegeben, das nicht verleugnen, das nicht ablegen, sondern zu sagen, ja, das will ich. Das will ich, dass Gottes Qualität, dass Gottes Herzschlag, dass Gottes Wesen, das in mir Wohnung genommen hat, dass das mehr und mehr Raum einnimmt. Ich selber will durchsichtiger, will durchscheinender werden und dieser von Gott gelegte Kern, der soll leuchten. Und wenn das jetzt irgendwie klingt wie Anstrengung, dann tut's mir leid. So soll es nicht klingen. Genau darum geht es nicht. Genau darum geht es nicht. So, wenn wir uns anstrengen zu lieben, haben wir es eigentlich schon verpasst. Sondern das, was wir tun, ist, dass wir uns umdrehen zu Gott und unsere ganze Hilflosigkeit ihm hinlegen, unsere Begrenztheiten hinlegen, unsere inneren Bilder hinlegen, all das, was uns geprägt hat, unsere Erfahrungen hinlegen und kapitulieren. Dass wir in meinem Fall unseren Sven Gott zu Füßen legen und sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Leichtigkeit. Ich brauche deinen Wind unter meinen Flügeln. Ich brauche dein Schild vor mir. Ich brauche deine Armeen hinter mir. Ich brauche dich. Die Bibel würde jetzt noch viele andere Bilder malen, die all das beschreiben, dass Gott in uns alles in allem sein will. Und dann kann dieser Text einmal ein Urteil sein über mein Herz, und dann verurteilt mich hier jede Zeile. Dieser Text kann eine glühende Vision von dem sein, wer Gott ist, wer Gott auch ist. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist Rettung da. Wenn beides zusammenfindet, die Konfrontation mit uns und mit dem Wesen Gottes, der so viel mehr vermag, wenn beides zusammenkommt, dann geschehen wundersame Dinge. Dann geschehen Wunder. Ich möchte den ersten Teil von 1. Korinther 13 lesen. Also nochmal ein Vers aus dem Kapitel davor, weil das zur Überleitung gut ist zum Verständnis. Ich zeige euch jetzt etwas, sagt Paulus, das noch weit wichtiger ist als alle diese Fähigkeiten. Er hat über die sogenannten Geistesgaben im Kapitel davor geredet. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong und eine lärmende Trommel. Ich hatte mal vorher überlegt, ob wir das hinkriegen, so einen Sound, aber ich glaube, man kann sich das ungefähr vorstellen. Das klingt so wie ein Vierjähriger, der denkt, dass seine Eltern nicht in der Nähe sind und der sich diesem Schlagzeug nähert. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Ein dröhnender Gong, eine Trommel, ein Nichts. Ein Gedanke ist mir an dieser Stelle wichtig. Das, was hier getan wird, ist ja in mancherlei Hinsicht toll. Irgendwie ja auch erstrebenswert. Prophetische Eingebungen habe, himmlische Geheimnisse weiß, ein Glauben so stark, dass ich Berge versetzen kann oder meinetwegen auch Kranke heilen oder Tote auferwecken oder was auch immer. Also wenn ich das könnte, boah ey, das wäre doch super. Und glaub mir, für den Kranken, der geheilt wird, ist das zwar nett, wenn ich ihn liebe, aber er würde sich auch von jemand heilen lassen, der ihn nicht liebt. Leute gehen ja auch ins Krankenhaus. Offensichtlich ist das Werk, was hier getan wird, das Werk ist nicht wertlos. Das, was Leute tun können, auch in aller Lieblosigkeit, einfach nur, weil es ihr Job ist oder weil es ihnen gegeben ist, dass sie es tun können, einfach, weil jemand ihnen gesagt hat, dass sie es tun sollen, all das geschieht hier irgendwie so, aber die Schwaben würden sagen, es hat ein Geschmäckle. Es hat so einen ranzigen Geruch. Irgendwie ist da so eine fiese Bitterkeit im Essen drin. Irgendwas, das einem sagt, davon möchte ich eigentlich keinen zweiten Teller. Ein dröhnender Gong, eine Pauke, die irgendwie so ein merkwürdiges Geräusch gibt. Und dann für diejenigen von uns, die irgendwie das eher mit den abstrakten Bildern haben, am Ende von Vers 2, dann bin ich nichts. Dann bin ich nichts. Das ist wie Löschtaste gedrückt. Ein leerer Bildschirm ohne. Paulus sagt, wenn ich nicht die Liebe habe, wenn ich nicht die Liebe habe, dann wird das, was ich tue, in mir nichts Gutes hervorbringen. Es gibt ein Wort, das finde ich ganz schön beschreibt, das ist nicht so das Allermodernste, aber ich mag dieses Wort, weil ich glaube, an diesem Wort kann man Also viel erklären, was auch irgendwie seelsorgerlich nicht ganz unwichtig ist, so im Umgang mit dem eigenen Herzen. Wie komme ich zurecht mit meinen Situationen? Wie komme ich zurecht mit den Herausforderungen des Lebens? Das ist das Wort Haltung. Ich glaube, je länger ich unterwegs bin, das ist vielleicht so eine Alterskrankheit, je länger ich unterwegs bin, es ist gar nicht so entscheidend, was mir passiert. Ich glaube, dass es extrem entscheidend ist, welche Haltung nehme ich ein? Wie gehe ich damit um? Ich weiß, dass dieses Konzept absolut seine Grenzen hat. Es gibt Situationen, die Bibel beschreibt, wo eine Scheidung von Gottes Seite aus erlaubt und vielleicht auch geraten ist. Es gibt Situationen, wo man Leuten sagen muss, geh raus aus der Situation. Das, was hier im Büro passiert ist, das würde ich mal sagen, wird mit Gebet nicht mehr zu machen sein. Hier müssen ganz andere Dinge passieren. Aber für 95% von dem, was uns im Alltag erwartet, geht es um das hier, um Haltung. Geht es darum, mit welcher inneren Haltung, mit welchem inneren Sven, mit welchem inneren Menschen gehe ich in die Dinge rein? Immer nach dem Gottesdienst werden hier die Klos geputzt. Und das ist eins meiner Privilegien als einer, der hier ständig irgendwie von Leuten angequatscht wird für Gespräche, dass ich das selten machen muss. Aber ich wette mal, dass die wenigsten von uns so eine Kloputzleidenschaft haben. Ja, deswegen nehme ich mal dieses Beispiel. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich ein Klo einfach nur putze oder ob ich es putze, weil ich Menschen liebe. Dem Klo ist das völlig egal. Dem Klo ist das total egal. Das Klo wird einfach sauber. Und das muss auch gemacht werden. Also zu warten, bis man die Liebe dazu hat, es zu tun, ist auch irgendwie nicht die Lösung. Aber für mich kann dieses Knien vor diesem weißen Porzellan-Ding, ja, mein Herz wachsen lassen, oder mein Herz hart werden lassen. Ich kann davor sitzen und grummeln und sagen, was für ein Scheiß und ätzend und ne? Also irgendwie so, ne? Ich weiß nicht, wie so eure inneren Selbstgespräche sind, ne? Ich kann aber auch mich freuen, dass so viele Leute heute hier gewesen sind. Es ändert nichts an dem Reinigungsmittel. Es ändert nichts an dem Lappen, es ändert hoffentlich auch nichts an der Zeit und an der Hingabe der Tätigkeit, die ich jetzt hier tue. Aber in dem einen Fall komme ich aus diesem Klo raus und ich fühle mich etwas beschwert und ungut und zähneknirschend. Und in dem anderen Fall komme ich aus diesem Klo raus und bin Gott dankbar. Und es ist alleine meine Entscheidung. Es ist alleine meine Entscheidung. Es steht mir frei, wie ich innerlich denke über die Dinge, die ich tue, über die Menschen, die mir begegnen. Das verbindet mich ja mit Lukas. Ja? Wir haben mit vielen, vielen Menschen zu tun. Als ich Pastor geworden bin, habe ich diesen Faktor etwas unterschätzt. Und das kenne ich von ganz vielen, die in diesen Beruf einsteigen, also die in diese Ausbildung einsteigen. Viele glauben, dass Pastor sein ganz viel damit zu tun hat, dass man predigt. Glaub mir, das ist nicht der Job. Der Job ist Menschen. Und ich kenne Pastoren, die sind im Laufe ihres Lebens, also mein Metier sind ja eher Pastoren. Ich kann jetzt hier nicht so viel über Ärzte sagen, aber das kann man sofort auf eure Berufe übertragen. Ich kenne eine Menge Pastoren, die im Laufe ihres Lebens der Menschen müde geworden sind. Die, wenn du sie mit 55 antickst, sowas Ähnliches sagen wie, Eigentlich habe ich einen netten Job, wenn nur die Menschen nicht wären. Die Variante für Lehrer ist übrigens, ich habe einen tollen Job, wenn nur die Eltern nicht wären. Ich weiß nicht, was die Ärzte-Variante ist. Ich werde mich jetzt nicht in Berufe reinwagen, wo ich keine zu wenig Ahnung habe, ja? Das ist Gottes Einladung. Gott lädt mich Tag für Tag für Tag ein, mein Herz zu formen. Und das tut er, indem er mich mit Menschen zusammenbringt. Und die sind nicht alle so, wie ich das gerne hätte. Die reagieren nicht so, wie ich das gerne hätte. Die gehen mit mir nicht so um, wie ich das gerne hätte. Die haben nicht meinen Humor. Die haben nicht meine Art, an die Sachen ranzugehen. Manchmal ist das nett, häufig ist es nervig. Und es ist Gottes Einladung an mich, Tag für Tag zu sagen, hey, wenn du willst, kann dein Tag heute, lass mich mal so ein christliches Insiderwort sagen, erkläre ich gleich, kann dein Tag heute pure Jüngerschaftsschule sein. Also, das ist so ein Insider, ne? Es gibt so eine Möglichkeit, so ein paar Monate aus dem Leben auszusteigen, irgendwo sich auf heiligen Bergen schulen zu lassen und danach 6 Wochen lang irgendwo in der Welt die Welt zu retten. Ja, das heißt Jüngerschaftsschule. Das mag für einige auch manchmal irgendwie ganz nett sein. Aber Gottes Konzept von Jüngerschaftsschule ist Alltag. Gottes Konzept von Jüngerschaftsschule ist Montagmorgen 7:50 oder 7:50, die müssen sich noch einig werden. Das ist Gottes Konzept von Jüngerschaftsschule. Gott will, dass unser Herz wächst. Gott will, dass wir stärker darin werden, zu lieben. Und warum? Weil er uns liebt. Er will nicht einfach nur uns als Werkzeuge brauchen in dieser Welt, damit irgendwie so Liebe in diese Welt reinträufelt. Das findet er auch irgendwie ganz nett. Aber Gott liebt uns total zweckfrei. Gott liebt uns auch, wenn wir völlig ungebrauchbar sind. Du kannst irgendwo in einem Bett liegen, nicht in der Lage, den kleinen Finger zu heben. Und Gott liebt dich, obwohl du nur Arbeit machst. Gott liebt dich. Gottes Wert ist nicht das, was wir schaffen. Gottes Wert ist nicht das, was wir mitarbeiten können. Gottes Wert ist einfach, dass wir geliebt sind von ihm. Und weil er uns liebt, deswegen gibt er uns Aufgaben. Und er steht daneben wie so ein Kindergärtner und sagt, naja, hoffentlich schafft Sven das heute. Und er freut sich tierisch, wenn er merkt, oh, ich habe meine erste Schleife geschafft. Ich habe das erste Mal einen Kollegen gegrüßt. Ich bin das erste Mal aus meiner autistischen Schale ausgestiegen. Ich habe das erste Mal jemandem freundlich geantwortet, der mich angeraunzt hat. Er freut sich, weil er weiß, mein Herz wächst. Mein Herz wächst und das will er. Ich weiß nicht, was euch inspiriert, aber ich möchte einmal als alter Mann in den Spiegel gucken und mich freuen über das, was Gott aus mir gemacht hat. Ich möchte nicht als alter Mann in meine Bücher gucken und sehen, was ich geschafft habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht am Ende meines Lebens auf meinem Grabstein stehen haben möchte, er hat so und so viele Gemeinden gegründet oder so ein Zeug. Ich möchte am Ende meines Lebens von Gott hören, hey, ist doch gut, was aus dir geworden ist. Haben wir gut hingekriegt. Was ich gemacht habe, ist da nicht so wichtig. Ich glaube, dass wenn wir uns für Liebe entscheiden, dann ändert das in unserem Alltag alles. Alles. Und weil es so alles ändernd ist, kriegen wir das auch nicht hin, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, okay, das mache ich also ab heute. Ja? Sondern das Leben besteht aus 713.212 Entscheidungen zu lieben oder nicht zu lieben. Und das formt unser Herz, wie wir reagieren. Es gibt haufenweise Studien, die sich damit beschäftigen, zu sagen, so wie kommt das nur, dass Leute dieselbe Situation so verschieden erleben? Wie kommt es, dass Leute, die aus denselben Hintergründen kommen, Situationen so verschieden erleben? Und ich würde sagen, es hat ganz viel tatsächlich mit diesem Begriff der Haltung zu tun. Was ist meine innere Haltung? Wie stelle ich mich selber auf? Aber das ist kein mich aufstellen in so einer leeren Halle, sondern das ist ein mich aufstellen in der Gegenwart des mich liebenden ewigen Gottes. Meines Vaters, der Schnee macht und der Gras wachsen lässt, der Menschen hervorbringt, der mich liebt. Vor ihm stelle ich mich auf. Vor ihm nehme ich meine Position ein. Und auf einmal ist das gar nicht mehr so wichtig, wer mich wie triezt. Sie können ja gar nicht wissen, wie geliebt ich bin. Sie sehen ja nur die Oberfläche. Aber ich weiß doch, wer ich bin, weil Gott es mir gesagt hat. Ich bin sein geliebtes Kind. Ich möchte den einen Vers, den ich euch noch bisher unterschlagen habe, nochmal lesen. Vers 3. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Das ist der Gedanke, den ich euch sagen wollte. Dann nützt es mir nichts. Den Armen wird hier trotzdem geholfen durch das Geld, das fließt. Den Tod in den Flammen auf sich nehmen, also so den wie auch immer gearteten, bekennenden Märtyrertod. Also hier ist passives Leiden gemeint und nicht das, was uns die letzten Wochen wieder überschwemmt. Das alles kann mir sogar nützlich sein. Es kann mir nützlich sein. Dinge, die ich tue, die mich alles kosten, können mir nützlich sein. Wie unsinnig. Aber es verliert seine Unsinnigkeit komplett, sobald wir wissen, es geht Gott um unser Herz. Es geht Gott um unser Herz. Er hat eine Sehnsucht, in uns ein Meisterstück hervorzubringen. Etwas, was Jesus zum Verwechseln ähnlich sieht. Er sieht etwas in uns, das er hervorbringen will in all seiner Pracht. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Ich möchte mit diesem Bild schließen. Michelangelo ist mal gefragt worden, wie er denn den David geschaffen hat. Eine unglaubliche Marmorskulptur und vielleicht so das Marmorstück schlechthin in der Menschheitsgeschichte. Und er hat gesagt, der war immer da drin. Man musste ihn nur rausholen. Der war immer da drin. Man musste ihn nur rausholen. Und wenn dir das hilft, dann sage ich dir, du hast einen David in dir. Du hast einen Kämpfer Gottes in deinem Herzen. Du musst ihn nur rausholen. Und Gott tut das Meißelschlag für Meißelschlag für Meißelschlag. Menschen, Rechnung, Probleme, Alltag, Wecker, November. Ich bete mit uns. Gott, ich danke dir, dass du bei uns bist. Jetzt hier. Morgen früh. Donnerstagabend. Du bist da. Danke, dass du in uns lebst und leben willst. Dass du es mit uns aushältst. Dass du in uns nicht einen Marmorblock siehst, sondern dass du in uns den siehst, der in uns angelegt ist. Durch deine Gnade, durch deine Liebe, durch dein wunderhaftes Handeln. Herr, wir bitten dich wieder und wieder, dass das Leben uns nicht hart macht, nicht verbittert. Wir bitten dich, dass das Leben uns nicht desillusioniert. Herr, wir wollen nicht den Illusionen verfallen, aber wir wollen den Traum Gottes weiter träumen für diese Welt und für uns. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Herr, hilf uns, dass wir uns mehr und mehr freuen an dieser Welt, mehr und mehr freuen an Menschen. Hilf, dass unser Herz mehr und mehr Kapazität hat für die Not dieser Welt. Gott, wir legen dir unsere ganze Hilflosigkeit hin. All das, wo wir in den Spiegel geguckt haben, mit den Schultern gezuckt haben und gesagt haben, wir können das nicht besser. Herr, wir wollen das immer wieder ablegen vor dir und sagen, wir können das besser, weil das wir sind, weil du da bist. Und all das, was an Schuld, an Scham, an Druck auf uns lastet, Herr, auch das wollen wir dir immer wieder ablegen. Danke, dass du das nimmst, dass du unsere Sorgen teilst. Danke, Herr, einfach für dich. Amen.